Susanna Schwager, was bedeutet Erfolg für Sie?
Erfolg. Etwas Unerwartetes, ein Geschenk des Himmels, eine große Belastung, weniger Zeit, mehr Selbstbefragung. Man verliert die Entspanntheit.
Ja, ja.
Aber es ist eine wunderbare Erfahrung.
Ja, die Frage liegt deswegen nahe, weil Sie sind eine erfolgreiche Schriftstellerin. Sie haben in 8 Jahren 6 Bücher geschrieben, die sich jetzt über 200.000 Mal verkauft haben. Das ist für die kleinen Schweizer Verhältnisse natürlich eine tolle Zahl. Können Sie mit dem Wort Stolz etwas anfangen?
Ich muss ihn lernen. Das klingt sehr blödsinnig. Bescheiden. Ich spüre das nicht. Ich werde das häufig gefragt, das ist toll, aber man spürt das selber am wenigsten. Man peilt es wahrscheinlich auch nicht an. Also ich habe nie Bücher geschrieben, um Erfolg zu haben, sondern weil ich was erfahren, begreifen möchte. Und wenn der Erfolg dazukommt, dann ist es ist eine Last auch.
Ja,
es nimmt einem die Unschuld.
Ja, ja.
Oder es ist die Gefahr da, dass man beginnt, sich zu überlegen, wie kann ich das erhalten, die Erwartungen erfüllen.
Das glaube ich, das ist der große Druck wahrscheinlich, dass man
genau,
mal
das
so
geht allen so.
Und,
das ist,
ja.
Und es ist ganz klar, dass man das nicht halten kann. Und das muss ja auch nicht so sein, weil ich habe Themen, die mich brennen, nicht weil ich Erfolg damit mir erhoffe, sondern weil ich...
Das volle Leben ist ein großer Erfolg geworden bei Ihnen. Frauen über 80 erzählen, das war Ihr erfolgreichstes Buch. 12 alte Frauen haben ihr langes Leben Revue passieren lassen und auch für ihn ausgebreitet. Das ist ein Rückblick geworden auf 12 sehr unterschiedliche Lebensentwürfe, die Sie da niedergeschrieben haben. Haben die Frauen Ihnen gerne alles erzählt?
Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Menschen gerne erzählen, wenn man sich wirklich für sie interessiert. Also wenn man sich, wie wir jetzt, ich erzähle ihnen auch gerne, wenn man sich wirklich hinsetzt, sich gegenübersetzt und nichts anderes will, als sich auszutauschen. Und das war eine für mich auch erstaunliche Erfahrung, dass das sehr einfach war.
Und Ihre Rolle als Porträtschreiberin besteht ja dann zunächst mal im Zuhören. Wie wird man eine gute Zuhörerin?
Indem man dem Leben zugehört hat, schon mal vielleicht eine Weile, indem man was erlebt hat, vielleicht in meinem Fall auch Kinder hatte, auf langen Reisen war, sich mit Menschen ausgetauscht hat, vielleicht auch indem man weiß, zu schätzen weiß, wenn einem zugehört wird. Es wurde auch mir viel und oft zugehört.
Sind Sie professionell eine gute Zuhörerin oder auch privat? Was würde Ihr Mann jetzt sagen?
Nein. Würde er
oder
wahrscheinlich
Ihre Tochter,
sagen,
was würde die sagen?
Nein, ich rede viel. Ich kann sehr gut zuhören, aber ich bin auch sehr temperamentvoll und kann den Mund nicht halten. Ich rede oft viel zu viel.
Nun haben Sie ja auch alten Männern zugehört. Männer über 80 haben Ihnen auch erzählt. Was war denn anders beim Zuhören als bei den alten Frauen?
Ach, die Männer weinen. Sie reden weniger, sie weinen öfter. Es war sehr berührend und die Erfahrung auch zu machen, dass ich ganz sicher bin, dass Männer seltener zugehört wird oder sie sich seltener dieser Situation stellen, dass man über menschliche Dinge und nicht über Rollen spricht, über Karrieren. Wenn das der Fall ist, dann wird es unheimlich nah. Und die Männer haben dann, denke ich, auch weniger diese Schutzmechanismen. Da kam, ich dachte schon beim Großvater, der weint, weil er einfach sehr alt ist, aber es haben alle Männer geweint und bei den Frauen keine einzige.
Aha,
und das war eine große, spannende, weiß nicht, Feststellung. Ja.
Also
und
Männer sind es einfach nicht gewohnt, von sich so
von
zu
sich
erzählen.
So zu erzählen.
Und dann übermannt es sie im
genau,
wahrsten Sinne.
Sich, genau.
Ja.
Sie haben sehr oft von Frauen gesprochen, die Frauen sehr viel weniger von Männern, die alten Frauen. Für Männer sind Frauen, angefangen bei der Mutter oder oft auch bei der Großmutter, schon ganz wichtige erratische Figuren im Leben, die das auch bleiben. Oder sie haben von ihren Frauen gesprochen, sie sind auch viel stärker, waren viel stärker verbunden bis ins hohe Alter mit Frauen und ich glaube auch eher oder länger abhängig von Frauen, also abhängig im Sinn von einer Rollenverteilung wo sie dann einen Teil nicht können, weil sie den nie übernommen haben.
Also Frauen werden, das ist wahrscheinlich auch Ihre Erfahrung aus den Begegnungen, mit dem Alter besser fertig.
Ja, klar. Sie sind vielseitiger von Anfang an.
Ja, auch mit dem Alleinsein.
Genau, auch mit den ganzen Gebrechlichkeiten, mit dem, ja, mit dem Scheitern oder mit dem allmählichen sich ans Lebensende begeben, was ja eben bedeutet, dass man manches abgibt.
Ja.
Ich muss zu den Männern noch sagen, dass sie alle mich sehr herzlich empfangen haben und sehr häufig auch dann zum Bahnhof begleitet. Sie sind sehr fürsorglich. Das war auch ein Erlebnis. Dass die Frauen, die waren, das war eher so ein sachliches Verhältnis.
Wie haben die Gespräche mit den alten Menschen denn ihr eigenes Verhältnis zum Älterwerden, zu ihrem Älterwerden geprägt? Haben Sie jetzt mehr Angst oder weniger Angst, zum Beispiel vor dem Altwerden?
Ich weiß nicht. Ich habe mich früher nicht so mit dem Altwerden beschäftigt. Jetzt bin ich 53 und es wird einfach unübersehbar, dass es seinen Lauf nimmt. Und die alten Menschen haben mir schon geholfen, mehr Heiterkeit zu finden, aber auch diese Melancholie, die mit dieser letzten Lebensstufe zusammenhängt, die kam auch immer mehr rein. Ich glaube nicht, dass es mit Angst zu tun hat, sondern mit einer Unabänderlichkeit, die auch was Gelassenes haben kann. Das habe ich von vielen Menschen, diesen älteren Menschen, gelernt. Aber es war natürlich schon so, dass die ja einverstanden waren, mit mir zu sprechen und darum wahrscheinlich auch irgendwo versöhnt mit ihrem Alter, bis zu einem gewissen Grad. Ich möchte es nicht beschönigen, dass das Altwerden auch sehr unangenehm und schmerzhaft und unschön sein kann.
Dann haben Sie für Ihr neuestes Buch, Das halbe Leben, jungen Männern Ihre noch relativ kurze Lebensgeschichte entlockt. Wer war Ihnen denn gegenüber offener, die Alten oder die Jungen?
Die jungen Männer waren unheimlich offen, unheimlich. Also, und ich dachte, das wird viel schwieriger, weil ich ja alt bin im Vergleich. Da kommt so eine ältere Frau, die fast älter ist als ihre Mütter und fragt sie aus. Und die waren also geradezu schrankenlos offen oft. Das liegt wahrscheinlich an der Generation, die weniger Probleme hat mit Privatem in der Öffentlichkeit vielleicht. Ich weiß es nicht, ob es daran liegt.
Über die Porträtierten wollen wir später noch reden, Frau Schwager. Jetzt kommen wir erstmal zu Ihrem ersten Musikstück, das Sie sich ausgesucht haben, zu einer, ja, Anfang 40, also einer relativ jungen Frau, sagen wir mal, Nadja Seela, die in Zürich lebende Sängerin, und Wrong Side of the Town heißt das Lied. Frau Schwager, Sie haben Ihre Kindheit ja in Oerlikon verbracht. War das die Wrong Side of the Town?
Ja, klar.
Ja. Und ist es heute noch?
Ist es heute noch, Gott sei Dank.
Aha, aha.
Weil es ist ein Schmelztiegel, da kommen alle her, die es irgendwie herschwemmt aus irgendwelchen Gründen. Es ist immer noch, es ist ein sehr lebendiges Quartier und sicher keins, wo man damit Start machen kann. Es ist überhaupt nicht prestigeträchtig. Wenn wir an Abendanlässen jeweils erwähnten, dass ich in Oerlikon wohne, dann, ach, in Oerlikon. Ah, und dann wurde das Thema gewechselt, weil es ist nicht Seefeld und nicht Zürich-West. Und ich liebe es sehr.
Thank you.
Song Side of Town mit Nadja Seeler, gewünscht in Musik für einen Gast von der Zürcher Schriftstellerin Susanna Schwager. Frau Schwager, wir haben es ja vorhin gehört, Sie porträtieren andere Menschen, Sie schreiben Lebensgeschichten nieder. Wie leicht tun Sie sich denn damit, jetzt zum Beispiel aus Ihrem eigenen Leben zu erzählen?
Sie
lächeln. Was man von anderen fordert, muss man ja auch selber geben können.
Ist es so?
Nein,
ich tue mich schwer damit. Ich mache das nicht so gerne. Aber ich finde, es spielt eine große Rolle, in welchem Rahmen das stattfindet und dass das eine gewisse Ernsthaftigkeit hat, in der man sich begegnet, macht es einfacher. Mhm. Ich packe nicht gern mich aus bei irgendwelchen Gelegenheiten.
Mhm. Also wir versuchen es einfach mal weiter so.
Ja, das ist
die,
eine große
Kindheit in Oerlikon, das haben wir schon gehört. Haben Sie, als Sie die Bücher über die alten Menschen schrieben, Ihre Eltern auch neu kennengelernt?
Vor allem die Großeltern, ja. Also meine Wurzeln eigentlich, das hat ja damit zu tun, dass ich zurückkam und so auf meine Heimaterde geworfen wurde, die mir sehr, sehr fremd vorkam. Und das hat dann ausgelöst, dass ich diese ersten drei Romane geschrieben habe, diese Familientrilogie, die Portraits kamen dann dazwischen und danach. Klar habe ich meine Eltern auch neu kennengelernt, einfach überhaupt meine eigenen Wurzeln und damit mich selbst.
Sind Sie ein Mehrgenerationen-Mensch? Also leben Sie gerne mit Jüngeren und mit Älteren zusammen?
Ja, ich lebe gern mit Verschiedenheiten.
Ja, ja.
Ich bin jemand, der es nicht mag, wenn es einheitlich ist. Ich finde das sehr langweilig. Ich mag, oder nicht sehr langweilig, aber es kann. Ich mag die Vielschichtigkeit, ich mag ein bisschen das Chaos, ich mag, wenn es nicht nur reibungslos ist. Und wenn man verschiedene Generationen zusammen hat, dann reibt es auch. Und das finde ich schön, im positiven Sinn. Ja. Es gibt Wärme.
Als Sie selber noch die junge Generation waren, Frau Schwager, da war unter der Zürcher Jugend ja einiges los damals. Es war der Versuch auch auszubrechen, sich von Fesseln zu lösen. Wie schwer war es denn damals in Zürich jung zu sein?
Ich weiß nicht, ob man sagen kann, es war schwerer oder weniger schwer. Ich finde diese Wertungen sehr, sehr für mich irgendwie kompliziert. Es war einfach anders. Es war zum Beispiel um 11 alles geschlossen. Es war sehr hermetisch. Die Gesellschaftsschichten gingen nicht raus und mischten sich. Ob das heute so ist, bezweifle ich allerdings. Es wirkt vielleicht eher so, aber ob sie sich wirklich mischen, bin ich nicht ganz sicher. Jedenfalls ist es freier geworden, offener, es ist mehr möglich, vielleicht fast zu viel in der Stadt.
Ja, aber Sie waren damals eben aktiv in der Bürgerbewegung.
Nee, ich war nicht aktiv, es war diese Jugendbewegung, ich war nicht wirklich aktiv, ich war nur in der Nähe, ich kannte sehr viele Leute, die da aktiv waren, aber ich war nie ein Mensch, der sich Bewegungen anschloss, das konnte ich
aber
immer schlecht.
Aber sich selber wollten Sie immer gerne bewegen. Sie
ich wollte mich immer gerne bewegen und ich habe das toll gefunden, dass das bewegt wurde, aber ich habe mich da nicht eingereiht.
Nein, aber durch Ihr Schreiben wollen Sie da auch etwas bewegen oder ist das kein Motiv?
Mich.
Ja.
Ja, ich mag Literatur, die etwas, die berührt und dadurch muss ich mich erst berühren lassen. Es geht irgendwie durch mich durch. Das ist meine Art vielleicht, das Leben zu begreifen, ja. In der Bewegung zu anderen Menschen hin.
Nach der Matura haben Sie sich dann auch wegbewegt aus Zürich, sind damals nach Italien gegangen. War das Teil auch einer politischen Romantik?
Romantik auf alle Fälle, politisch in zweiter Linie, aber Italien hatte einen unglaublichen Sog. Damals, es gab wahnsinnig gute Musik, sehr, sehr gute Filme, auch politisch. Italien war ein Kraftfeld, das hat mich sehr angezogen. Eben auch durch die Musik, die Italiener haben eine seltene Gabe, Poesie und Musik zu verbinden oder auch politische Botschaften in wunderschöne Musik zu verpacken. Und das war mit ein Grund, also es gab Edoardo Benato oder Lucio Dalla, diese großen Liedermacher, Lieder-Songwriter heißt das heute, die dann auch Texte schrieben, die mich faszinierten, weil das sehr, sehr schöne Gedichte sind, sehr dichte Gedichte. Und ich verstand sie nicht, ich verstand sie nur ansatzweise und das war ein Grund, warum ich nach Italien gegangen
bin. Also die Sprache lernen.
Die Sprache lernen, damit ich das verstehe.
So verstehen Sie jetzt auch bestens wahrscheinlich, was wir als nächstes bringen an Musik. Das ist Lucio Dalla,
Lucio
erwähnt, Parco della Luna. Das ist ja auch irgendwie mit Romantik verbunden.
Ja, sehr, sehr romantisch. Es ist ein Bild, das ich nie vergesse, weil ich lag da beim Bahnhof in Florenz auf einer Wiese 1980 mit einer Freundin und wir schauten in den Mond und wussten, wir machen uns auf und verändern die Welt.
Lucio Dalla ist ja in diesem März in Montreux gestorben,
genau.
Und wir hören ihn jetzt einfach nochmal gerne mit einem Rückblick in ihr Leben, Parco della Luna.
Sono più di 100 anni che al Parco della Luna arriva Sonny Boy coi cavalli di legno e la sua donna Fortuna, i denti di ferro e gli occhi neri puntati nel cielo per capirne i misteri. È nato a Ferrara, anzi l'hanno trovato su un muro, è pieno di segni e i muscoli corrono sulla sua pelle. Sonny Boy ha disegnato sulle braccia la mappa delle stelle e di notte va a caccia con il cavallo, raccoglie chi si è perduto. Anch'io quante volte da bambino ho chiesto aiuto, quante volte da solo mi sono perduto, quante volte ho pianto e sono caduto guardando le stelle, ho chiesto di capire come entrare nel mondo dei grandi senza paura. Nel cielo puntati sul futuro. Dei suoi 1000 figli non ricorda un viso, ne ha avuto uno per coltello, ha fatto un figlio per ogni nemico ucciso. Sonny Boy non è cattivo, ha perfino sorriso guardando Fortuna accarezzandole il viso. Li ho visti abbracciarsi come bimbi nel Parco della Luna, tutti e due con una valigia nella mano, con l'aria di chi deve partire e andare lontano oppure morire in silenzio, sparire piano piano sopra il loro cavallo di legno, con la loro pelle scura nella mano. Adesso Sonny Boy e la sua donna Fortuna saranno a metà strada tra Ferrara e la Luna. We'll be right back.
Paco de la Luna von Lucio Dalla, gewünscht von Susanna Schwager. Frau Schwager, bei Italien sind Sie gerade ziemlich ins Schwärmen gekommen. Das ist nicht nur die Erinnerung an junge Zeiten, sondern ich nehme an, das ist eine lebenslange Liebe geblieben, oder?
Ja, auf alle Fälle. Wenn man Italien mal verfallen ist, kommt man davon nicht mehr los.
Ja.
Ich habe im Zug mir überlegt, jetzt vorhin, als ich hierher gefahren bin, mit dieser Lebensrückschau, zu der Sie mich gezwungen haben, was denn eigentlich Italien mit Mexiko und Indien, das ich eben auch sehr liebe,
zwei andere Stationen in
genau,
meinem Leben.
Verbindet. Und da habe ich diese Begriffe gefunden, das ist die Wärme, die Sinnlichkeit, die Cleverness, der Humor, Stil, Kinderliebe, Familiensinn, eine große Geschichte und das Bewusstsein dafür, einen mutigen Hang zur Übertreibung, zum Pathetischen, zum Kitsch, was ich sehr mag, eine große, fantastische Küche und ein musikalisches Verhältnis zum Tod, also ein offenes, sehr lebendiges Verhältnis zum Tod, was ja Lucio Dalla auch sehr wunderschön besungen hat. Und für mich gibt es wie eine Verbindung zwischen Italien, Mexiko und Indien, eine Art Wärmegürtel um die Erde, der an diesen drei Ländern festgemacht ist und sind alle von viel Meer umgeben. Ich weiß nicht genau, warum sie deswegen etwas Besonderes entwickelt haben, was mich sehr, sehr anzieht.
Also diese Wärme in diesen Ländern, Sie haben ja auch, wenn Sie unterwegs waren, haben Sie ja auch gleichzeitig immer geschrieben. Das ist also, Sie haben, konnten es immer irgendwie verbinden, Ihre Reisen, auch mit dem Schreiben. Können Sie überhaupt genau datieren, wann das Schreiben zu Ihrem Lebensthema geworden ist?
Ja,
als Schülerin gerne geschrieben?
Mit 11.
Ja.
Ich musste immer Aufsätze vorlesen, schon in der Primarschule. Ich habe das gehasst. Aber mit 11 gibt es für mich ein Schlüsselerlebnis und das war Böll, Heinrich Böll. Der stand bei uns im Bücherregal, so in einer, weiß nicht, günstigen Ausgabe. Waren mehrere Bücher von Heinrich Böll und ich habe mich sehr gelangweilt. Wir mussten immer ins Ferienhaus mit den Eltern und Vater wollte wandern gehen und ich mochte lieber zu Hause bleiben und lesen und hatte sofort alles ausgelesen und da stand dieser Böll und das war wirklich, ich glaube, ich war 11 oder so darum, dass ich das erste Mal wahrgenommen habe, was Literatur kann. Also da war ein Sonnenauf- oder Untergang. Ich habe die Stelle nie, ich müsste sie mal nachsuchen. Ich habe sie noch wie einen Film vor mir, wie er beschreibt, wie, was Sonne ist oder was Abend ist. Und das hat mich, ich hatte Gänsehaut. ja, das war so wahrscheinlich der Moment, wo ich zur Literatur kam. Und dann habe ich den ganzen Böll gefressen.
Also Sie lesen auch heute noch genauso gern, wie Sie schreiben?
Ja, ich lese sehr viel. Ich lese regelmäßig jeden Tag, aber immer nur nachts. Und ja, das ist dann eine andere Art von Lektüre. Ich wünschte mir, ich könnte mich tagsüber mal hinsetzen und mir die Muße nehmen, wirklich zu lesen. Ich finde es für mich eine der besten Arten, mich zu entspannen, zu regenerieren und anzuregen.
Dann haben Sie ja das Buchmachen, das Verlagshandwerk auch von der Pike auf gelernt. Als ganz junge Frau haben Sie im Diogenes Verlag damals angefangen. Wie kann man sich das vorstellen? Also da geht man mal bei Diogenes vorbei und sagt, hallo, hier bin ich und ich will jetzt bei euch arbeiten.
Ja, das war so, ich war zurück aus Italien, wusste wieder mal nicht, was tun mit mir und meinem Leben, habe gejobbt, dann habe ich ein bisschen angefangen zu studieren, einen großen Bogen gemacht um die Literatur, die mir heilig war und ich hatte von akademischen Zugängen, hielt ich nicht so viel, weil ich außer bei Peter von Matt meistens finde, dass das im Papierkrieg endet und leblos ist. Und ja, und war in diesem, habe dann doch ein bisschen rumstudiert und war unglücklich und habe dem Diogenes Verlag einen Brief geschrieben, weil mir sein Programm sehr gut gefiel, weil es viel Italienisches, Fellini war drin und Krimis und es war ein sehr sinnliches Programm, Cartoons, ich mag sehr gern gezeichnete Literatur und habe einen Brief geschrieben und hatte, das war eine Sternstunde meines Lebens, das riesengroße Glück, dass Rudi Betschert fand, er lässt mich vorbeikommen und ich konnte da dann eine Art Verlagslehre machen, 2 Jahre Verlagsbuchhändlerlehre in einem abgekürzten Verfahren und bin dann Lektorin geworden und habe von Dani Kehl und Rudi Betschert unheimlich viel gelernt fürs Leben. Viele, viele Leute kennengelernt in diesem großartigen Haus.
Und wen haben Sie speziell betreut? Lektoren haben ja meistens jemanden zugeteilt.
Genau, das war Urs Wibmer, der Schweizer Schriftsteller, der war mir immer sehr neu. Das war übrigens Alois, sein erstes Buch, war auch eines meiner ersten Lebensbücher. Also das eines der ersten Bücher, die ich vielleicht mit 14 oder so gelesen, überhaupt nicht verstanden habe, aber fasziniert war davon. Und er war dann mein Autor, also den ich betreuen durfte, Andrzej Szczypiorski. Ich habe dann vor allem auch die ganzen Übersetzungen betreut und für Daniel Kehl die Schutzumschläge, was ein großes, wichtiges Thema war und für mich eine Schule des Sehens. Mit Daniel Kehl Schutzumschläge gestalten war eine fantastische Schule des Sehens.
Wie konnten Sie profitieren von den Schriften, also auch für sich selber dann, für Ihr Schreiben, von den Leuten, mit denen Sie so direkt zu tun hatten?
Ja, indem ich mir schwor, ich werde nie schreiben.
Ja.
Weil ich erstens wusste, was es heißt. Es heißt leiden. Ja. Es heißt nichts verdienen. Es heißt einstecken. Es heißt scheitern. Es heißt an sich glauben. Und ich dachte nicht, dass ich das gekonnt hätte, so an mich zu glauben. Und es heißt auch klein werden, oder für mich ging das so, war das so, ich war auch, habe Dürrenmatt, Kekan, Fellini kennengelernt. Man kann neben diesen Größen sich nicht anders als klein fühlen mit 25, das ist klar. Hat mich aber wahrscheinlich auf eine andere Weise sehr stark gemacht.
Und hat Ihnen Urs Wibmer für Ihr Buch über die alten Männer ja auch ein eindrucksvolles Motto vorgegeben, das Sie dort zitieren: Der Tod ist, keine Geschichten mehr hören und erzählen zu wollen. Das zitieren Sie dort. Ist das auch Ihre Lebenserfahrung geworden, als Hörende und Weitererzählende?
Ja,
wenn
das
nicht
Leben,
mehr erzählt wird, ist es zu Ende.
Das Leben sind Geschichten. Wir leben nur, weil wir uns austauschen mit einem Gegenüber. Ohne dieses Gegenüber entsteht keine Realität. Und das Dazwischen ist eine Geschichte. Was wir hier machen, ist Geschichten erzählen. Ich nenne das so, man kann es auch Kommunikation nennen, man kann es Austausch nennen, man kann es Begegnung nennen, Berührung, was immer. Es ist Geschichte, es sind Geschichten. Und wenn das nicht mehr stattfindet, ist nichts mehr. Ist das nichts.
Sie waren 7 Jahre bei Diogenes in Zürich damals. Dann mit 30 brauchte Ihr Lebensthema wieder irgendwie Bewegung.
Ja.
Sie brauchten neue Geschichten. Sie haben vorhin schon erwähnt, also Indien und Mexiko waren bei Ihnen noch ein Thema. Sie sind nach Mexiko dann damals gegangen. Warum gerade Mexiko?
Ach, die Liebe.
Ach, die Liebe.
Ja. Das ist ganz banal, wie so oft und wunderbar im Leben. Es ist ganz einfach. Das ist ja auch was in meinen Geschichten sehr oft oder in den Geschichten, die mir die Leute erzählen. Es ist sehr oft sehr einfach. Es war die Liebe, es war eine sehr starke, starke Anziehung und ich bin dann auf der Hochzeitsreise, sind wir mit dem Frachtschiff nach Mexiko gefahren, das dauerte 3 Wochen und ich habe da ein Kontinent, ein Universum, ein neues kennengelernt, das mich sofort auf Anhieb abstieß. Weil es so ungeheuer stark ist. Und ich glaube, Mexiko ist im Gegensatz zu Italien nochmal eine Komponente intensiver, weil es noch archaischer geblieben ist und die Schmelzungen noch nicht so lange zurückliegen wie in Italien, wo das ja auch sehr stark noch spürbar ist. Aber in Mexiko ist das wirklich noch im Heute vorhanden, diese spanischen, asiatischen, maurischen, uralten Verbindungen, die sich da zu einem neuen Ganzen geschmiedet haben.
Machen wir doch die Station Ihres Lebens auch erstmal hörbar, Frau Schwager. Sie haben sich etwas gewünscht, von dem, muss ich gestehen, habe ich noch nie gehört. Laza, La Llorona heißt das Lied.
Die Weinende, ja.
Die
Laza
ja.
ist auch gestorben inzwischen, was mich sehr, sehr traurig macht. Ist eine ganz tragische, fantastische Sängerin.
Was für eine spezielle Beziehung haben Sie zu der Musik entwickelt?
Ja, da sind mehrere Geschichten drin. Die Llorona, das ist die Geschichte, das ist eine alte Legende, eine indianische Legende. die davon handelt, von der, das ist eigentlich die Medea-Geschichte, von der Frau, die ihre Aufgabe nicht wahrnehmen kann, will, die sich befreien will und dann bestraft wird, die ihre Kinder verliert. Und das war eben, wir waren mit meiner kleinen Tochter in Mexiko für mich ein ständiges Thema. Und diese Llorona war ein Schlaflied, das wir meiner Tochter gesungen haben, weil es ein wunderschönes Lied ist. Und mir wurde erst später klar, dass das eine tiefere Bedeutung hat, auch für mich, weil das mein Lebensthema in Mexiko auch war, dieses Sein mit dem Kind. Und es gibt noch eine kleine Geschichte, die mir vorhin eingefallen ist. Ich war mal für eine Reportage am Popocatépetl, der gespuckt und geraucht hat, auf Recherche in so ein bisschen gefährlichen Zonen und begegnete einer alten indianischen Frau, die da Gras schnitt für Besen. Und die hat mich gefragt, ob ich ein Kind habe. Und ich habe bejaht, und warum ich nicht bei diesem Kind sei, wie alt das sei, ja, das sei noch klein, ich müsse sofort zu diesem Kind gehen. Und sie hat mich ausgeschimpft und nach Hause geschickt. Und das habe ich nie vergessen, und das ist das Thema der Llorona.
Me dicen el negro, llorona negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 llévame a mí. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Llorona, las estrellas te guardarán. Si al cielo subí pudiera, llorona, las estrellas te guardarán. La luna tus pies pusiera, llorona, con el sol te coronará. La luna tus pies pusiera, llorona, con el sol te coronará. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona, llorona. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Ay, de mi llorona, llorona, llorona.
Llorona von Laza. Melancholisch klingt es, Stimmung, mexikanisch, ist es Wahres, gewünscht von Susanna Schwager in der heutigen Ausgabe von Musik für einen Gast auf DRS2. Frau Schwager, wir haben jetzt diese Musikstücke schon gehört, einmal Zürich, einmal Italien, jetzt Mexiko. Sie werden wahrscheinlich viel mehr Musik gehört haben, wenn Sie unterwegs waren.
Ja.
Wie viele Tage und Wochen haben Sie gebraucht, um gerade die Stücke rauszusuchen?
Oh, Sie geben mir ein Stichwort, auf das ich sehnlichst gewartet habe. Es war eine schreckliche Aufgabe, die Sie mir da gestellt haben. Ich wusste nicht, auf was ich mich einließ. Ein Leben, sich das Leben reflektieren, anhand von 5 Musikstücken, also das Leben eindampfen auf 5 Musikstücke, das ist grässlich schwierig. Mhm. Entsetzlich schwierig war das für mich. Es war aber auch sehr spannend, sehr, sehr, sehr interessant, weil dieser Rückblick anhand von Musik was ganz Neues mir erschlossen hat, nämlich, dass ich inzwischen sicher bin, dass die Musik mich oft wegweisend durchs Leben führte, ohne dass ich das gemerkt habe. Es waren Stücke Musik, die mich irgendwo hingezogen haben oder weitergeführt, also wirklich eine Art Führung durch Musik, wie auch durch die Poesie.
Ein Leben, das sehr viel in Bewegung war. Ich glaube, das konnte man jetzt schon merken aus dem bisherigen Gespräch. Irgendwann kam dann die Bewegung auch wieder zurück. Sie kamen von Mexiko dann auch wieder nach Zürich mit Familie. War das sowas wie Heimweh oder war es Notwendigkeit damals, auch finanzielle Notwendigkeit?
Es war vor allem eine Notwendigkeit dem Kind gegenüber, weil ein Kind braucht eine Heimat und es muss in meinen Augen wissen, woher es kommt, wohin es gehört. Ich verstehe für mich meine Aufgabe als Mutter vielleicht auch ein bisschen darin, ihm eine Heimat zu geben. Und wir müssen uns entscheiden, wollen wir da bleiben und wirklich auswandern oder fahren wir zurück. Und mit einem Kind, es hat keine Großeltern, es fehlen die Tanten, Onkel, Göttis, es fehlt das ganze Netz. Und man kann das in so kurzer Zeit nicht aufbauen. Uns hat das nicht gefehlt, wir fanden das hochinteressant für uns, aber für ein Kind ist das was anderes. Es war dann auch relativ gefährlich, wir wurden einmal schrecklich überfallen, was meine große Angst und meine Erinnerung an die Mahnung dieser alten indianischen Frau ins Unüberhörbare gesteigert hat. Ich kann das meinem Kind nicht zumuten. Ich konnte es nicht verantworten, Gefahren auf mich zu nehmen, die dann auch das Kind betreffen. Und das war eine fantastisch spannende, intensive, lehrreiche, sinnliche Zeit, aber wir sind dann auch ich bin gern auch wieder zurückgekommen. Mit ein bisschen Angst auch und von Musik begleitet oder gezogen.
Ja, ja.
Nämlich Sirius Schläpfer, das ist ein sehr guter Freund von uns oder von mir auch. Er war auch bei uns lange Zeit mehrmals in Mexiko, hat dort geforscht, er macht musikethnologische Arbeit, ist aber selber eigentlich ein fantastischer Musiker, der für mich die Schweizer Volksmusik entdeckt hat und ausgegraben und ans Herz gelegt. Und diese Musik hatten wir eben dabei, auch ihn mit dem Schweizer Örgli, der dann da in Mexiko zusammen mit anderen Musikern gespielt hat. Das war ein sehr, sehr schönes.
Ja, da hören wir nachher auch dann auch noch einen Ausschnitt. Sie haben sich auch Schweizer Orgelie gewünscht sogar
genau.
Noch. Und das kommt dann auch nachher noch. Ihre berufliche Station dann wieder in Zürich ist die Weltwoche geworden. Man muss heute wahrscheinlich sagen, die alte Weltwoche.
Unbedingt.
So wie sie früher war.
Ja.
Und wir können ruhig einen kleinen Ausflug in die Medienkritik machen. Bevor die heutigen Besitzverhältnisse einkehrten, waren Sie dort, trauern Sie dieser Form von einer liberalen Wochenzeitung noch nach? Also so eine Zeit für die
Absolut.
Schweiz.
Ich weiß nicht, ob das existieren könnte, ob es genügend Leute gibt, die eine Zeit kaufen. Die müsste wahrscheinlich 20 oder mehr Franken kosten, um überleben zu können, weil die Schweiz, das weiß ich von den Büchern, der deutsche Sprachraum ist sehr klein. Und Leute zu finden, die dafür wirklich viel Geld ausgeben, ist wahrscheinlich sehr schwierig. wenn man das nicht so populistisch macht wie oder eben gesponsert wird oder einen Mäzen hat, wie das die Weltwoche heute ja hat.
Eben, und dort haben Sie dann von sich aus mal gekündigt. Das war auch wieder so ein Bruch in Ihrem Leben. Und daraus ist dann das geworden, was Sie heute machen, wenn man so will. Heute wissen Sie, es war erfolgreich und zwar richtig damals. Aber hatten Sie damals nicht auch Angst vor Ihrer eigenen Courage?
Ich habe mir eben, wie ich schon wahrscheinlich vielleicht zu wenig gesagt, ich überlege mir meistens eben sehr wenig im Leben. Ich überlege mir meistens erst hinterher, wenn ich gezwungen werde, wie von Ihnen, zu reflektieren. Ich gehe meiner Nase und meinem Bauch nach und meinem Gespür und meine Wahrheit vielleicht der Inneren, das ist was, also ich konnte mit Herrn Köppel nicht zusammenarbeiten, weil ich mochte ihn menschlich nicht schlecht, aber als Journalist waren wir so verschieden, man nur irgend sein kann. Und ich habe dann gekündigt, weil ich wusste, ich kann mich nicht so verbiegen, dass ich da weiter arbeiten könnte. Und es hat sich gezeigt, dass es richtig war, auf diese Stimme zu hören, auch wenn ich stempeln musste und nicht wusste, was aus mir wird. Aber dadurch bekam ich Zeit und ging beim Großvater anklopfen und Wein trinken.
Das ist doch eine schöne Alternative. Aber dieses neu anfangen müssen und diese häufigen Brüche im Leben, das ist ja wahrscheinlich etwas, was frühere Generationen nicht so kennen mussten, was aber vielleicht dann auf die Generation ihrer Kinder jetzt wieder ganz anders zukommen wird, weil die Arbeit sich so verändert hat. Also vielleicht haben die schon eine ganze Menge von Ihnen gelernt.
Hoffentlich nicht so bruchreich. Nein, ich will nichts dazu sagen, was irgendwie werden ist. Die Jungen machen es anders, die machen es auf ihre Weise. Ich kann nur immer wieder jungen Menschen vielleicht sagen, hört auf euch selbst. Und wenn da was drin ist, was spricht, das ist ja noch die Voraussetzung dazu. Man kann nicht nur auf sich hören, wenn etwas zu einem spricht. Wenn man auch wirklich gelernt hat, auf sich zu hören, dann kann es fast nicht schief gehen, weil man immer wieder auch Hilfe bekommt. Ich habe in meinen Brüchen, ich sehe das gar nicht als Brüche, ich sehe das höchstens als Kreuzungen, wo ich dann einen bestimmten Weg nicht mehr genommen habe, einen anderen gewählt. Wenn ich zurückschaue, hat das alles einen sehr tiefen Zusammenhang. Ich habe sehr viel Hilfe bekommen, auch von außen. Man bekommt immer wieder, wenn man Begegnungen zulässt, Anstöße, unglaubliche Zufälle, Glücksmomente, man muss sich bewegen, genau, dann geschieht das.
Also kein Bruch in Ihrem musikalischen Musikwünschen, sondern konsequent in Ihrer Biografie ist das, was wir jetzt hören. Wir haben es vorhin schon erwähnt, das ist also ein Schweizer Ländler, der auch symbolisch jetzt für die Rückkehr wieder in die Schweiz steht für Sie. Mhm. Rees Gwerder, der wäre letztes Jahr 100 geworden, habe ich nochmal nachgelesen. Und aus diesem Anlass ist auch ein Album mit seinen Kompositionen nochmal neu aufgelegt worden. Und eine davon, den Riemenstahler Chilbi, hören wir jetzt aus diesem Album. Thank you. Der Schweizer Orgler Rees Gwerder, gewünscht von der Zürcher Schriftstellerin Susanna Schwager. Frau Schwager, ich möchte gern zum Ende unseres Gesprächs nochmal auf Ihre ganz besondere Art zu sprechen kommen, in der Ihre Bücher jetzt entstehen. Menschen erzählen Ihnen also ein Leben, Sie arbeiten mit lebendigem Stoff, sind alles Zeitgenossen, Zeitzeugen. Wie bereiten Sie sich denn auf solche Gespräche vor?
Gar nicht.
Das heißt, Sie gehen einfach hin und hören mal zu.
Ja, möglichst, das ist gar nicht so einfach, möglichst leer hinzugehen, möglichst nichts zu wissen, mich nicht innerlich schon mir ein Programm vorzubereiten, was ich wissen möchte, wo das hinlaufen soll, sondern so offen wie möglich zu sein, damit irgendwas entstehen kann, was entstehen will und was nicht ich steuere.
Und warum, glauben Sie, bringen zum Beispiel diese jungen Männer in Ihrem neuen Buch, warum bringen die Ihnen so viel Vertrauen gegenüber, dass Sie ihnen so viel anvertrauen?
Das müssten Sie sie fragen, das weiß ich nicht. Ich denke, es hat wieder mit dem, das ist wahrscheinlich nicht anders bei Jungen als bei Alten oder überhaupt bei Menschen, sie vertrauen einem, wenn man sich wirklich für sie interessiert. Wenn ich will mich nicht an ihnen bereichern. Ich möchte wirklich etwas verstehen. Ich möchte etwas begreifen. Ich habe das Leben nie an der Universität studiert, aber ich wollte es immer begreifen. Und begreifen heißt irgendwie mit einer Berührung zum Verstehen gelangen.
Wie groß ist denn dann Ihre eigene Anteilnahme am Leben der Porträtierten? Sie haben vorhin erzählt, die alten Männer haben viel geweint oder fast alle haben geweint. Die Biografien sind ja auch oft erschütternd, wenn Leute erzählen, dass sie Kinder verloren haben oder bestimmte Krankheiten hatten. Nimmt Sie das mit? Nehmen Sie das sogar mit in die Träume?
Nein, in die Träume nicht, weil ich immer wieder die Rolle wechsle. Also ich bin einmal Zuhörende, dann bin ich meine Sekretärin, die das abschreibt. Das ist ein mühsamer Prozess der Distanzierung auch, wo ich das Erzählte zu Stoff verarbeite und dann erst schreibe ich. Aber es entstehen natürlich freundschaftliche Gefühle, die man dann, wenn man möchte und wenn es sich ergibt, weiter pflegen kann, was auch der Fall ist. Das ist für mich ein großes Geschenk, das so nebenher mir zufällt aus meiner Arbeit.
Kann man generell sagen, dass Sie die Menschen mögen, Frau Schwager?
Ach, ich mag sie wahnsinnig gerne.
Aber manche Leute gehen dann doch auch furchtbar auf den Keks.
Ja, natürlich. Ich gehe mir meistens zuerst furchtbar auf den Keks und verstehe darum, wenn einem andere auch auf den Keks gehen. Ich bin nicht eine Menschenversteherin im Sinn von unkritisch. Ich lästere ständig. Sie können meine Tochter fragen. Ich bin überhaupt nicht einverstanden, mit ganz vielem nicht. Aber ich habe so viel gesehen und kennengelernt, dass ich eine tiefe Freude und auch vielleicht eine Melancholie entwickelt habe, dass wir alle Menschen eigentlich besser sein möchten, als wir es meistens sind. Und dem vielleicht ein wenig auf die Sprünge helfen, wenn man mit jungen Kerlen, tu nicht guten Kerlen, jungen Männern spricht, die im Gefängnis waren oder bei der Untergrundbesetzer, Häuserbesetzer-Szene oder als Linke oder als Rechte ihre Dinge in die Welt setzen und sie plötzlich ganz philosophisch werden, dann habe ich das Gefühl, kann etwas geschehen in diesem besseren Verständnis.
Kein Bruch, aber eine neue Wendung haben Sie im Leben jetzt auch noch mal verpasst, Frau Schwager. Sie haben sich so eine Art Schreibstube in Italien zugelegt, ziehen sich bisweilen also zurück zum Schreiben dorthin und es ist eben wieder Bella Italia geworden.
Das haben die wir Kreise schon schließen gesagt. Sich, ja, meine, ja, es ist, ja, ja. Die Wanderung ist eine Spirale. Ja, die,
aber genau. Ist denn so ein Leben in Italien, wäre das auch eine Vision fürs Älterwerden für Sie? Oder wird es Oerlikon forever?
Ach, Oerlikon lässt mich nicht und Italien lässt mich nicht und ich weiß es nicht. Ich drehe meine Kreise weiter. Ich habe diesen kleinen winzigen Raum gefunden. Das ist fantastisch für mich und was das weiter bedeutet, das werde ich sehen. Ich muss es erstmal ein bisschen bewohnen und herausfinden, was das bedeuten wird.
Das ist ja einfach spannend, das einfach mal so anzugehen. Erstmal herzlichen Dank, Susanna Schwager, dass Sie
ja,
heute von sich erzählt
ein
haben.
Ein schweres Vergnügen. Es war nicht so schlimm, wie ich gedacht habe.
Ja, gut. Und danke auch, dass Sie die Musik aus den verschiedensten Lebensphasen rausgesucht und mitgebracht haben. Jetzt schließt der Kreis sich und ein italienischer Sänger steht nochmal am
Mit
Schluss.
Mit dem John Lee Hooker, dem größten Blueser, dem Heiler unter den Musikern, der, ja,
Ja, genau. Das war damals ein tolles Album, das Zucchero, der Sänger genau. aus der Emilia-Romagna im Duett unter anderem mit John
genau.
Lee Hooker
und John Lee Hooker
rausgegeben hat.
Ist nachher gestorben, kurz nach dieser. Und Ali de Oro ist ein wunderbares Gedicht über den Tod, den großen und den kleinen Tod.
Und das steht zum Abschluss dieser Sendung.
I lay down with an angel. I lay down with an angel. Mm-hmm. You treat me kind sometimes. We don't sign. Let me go.